Guten Morgen auch von mir. Ich mag es, an gewöhnlichen Daten, Festen wie Advent, ungewöhnliche Texte für mich auszusuchen. Ich mag das, weil ich denke, das erhöht die Spannung in einem Gottesdienst und es erhöht auch für mich die Spannung zu Hause, zu gucken, was hat denn dieser Text wirklich mit dem Thema zu tun. Vor einiger Zeit bin ich in einem Gespräch mit einem guten Freund auf einen Text gestoßen, als wir so miteinander sprachen, und er sagte dann, dass er in der Adventszeit diesen Text in seinem Jugendkreis als Bibelarbeit macht, und mein erster Gedanke war: Junge, was willst du denn damit mit Advent anfangen? Und er sagte, weil das wüsste auch noch nicht. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gemeinsam angefangen zu überlegen, und irgendwann dachte ich, boah, da steckt einiges drin zum Thema Advent, auch wenn da gar nichts von Advent steht. Ich glaube, jetzt seid ihr neugierig genug, ich lese den Text mal. Wer mitlesen möchte, aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 11, die Verse 1 bis 9, ich lese nach der guten Nachricht. Ich glaube, ihr kennt den Text. Die Menschen hatten damals noch alle dieselbe Sprache und gebrauchten dieselben Wörter. Als sie nun von Osten aufbrachen, kamen sie in eine Ebene im Land China und siedelten sich dort an. Sie dachten zueinander: ans Werk. Wir machen Ziegel aus Lehm und brennen sie. Sie wollten die Ziegel als Bausteine verwenden und Asphalt als Mörtel. Sie sagten: ans Werk, wir bauen eine Stadt mit einem Turm, der bis an den Himmel reicht. Dann wird unser Name in aller Welt berühmt. Dieses Bauwerk wird uns zusammenhalten, sodass wir nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Da kam der Herr vom Himmel herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die sie bauten. Als er alles gesehen hatte, sagte er: wohin wird das noch führen? Sie sind ein einziges Volk und sprechen alle dieselbe Sprache. Wenn sie diesen Bau vollenden, wird ihnen nichts mehr unmöglich sein. Sie werden alles ausführen, was ihnen in den Sinn kommt. Und dann sagt er: ans Werk, wir steigen hinab und verwirren ihre Sprache, damit niemand mehr den anderen versteht. So zerstreute der Herr sie über die ganze Erde und sie konnten die Stadt nicht weiterbauen. Darum heißt diese Stadt Babel, denn dort hat der Herr die Sprache der Menschen verwirrt und von dort aus die Menschheit über die ganze Erde zerstreut. Ich habe gerade beim Lesen gedacht, vielleicht bin ich auch bei dem Text hängen geblieben, weil es auch um Bau geht. Keine Ahnung, wie das menschliche Gehirn manchmal so tickt. Aber bevor wir fragen, oh, du hast ja den Text angeworfen, danke. Aber bevor wir fragen, was hat das denn mit Advent zu tun, würde ich gerne mal erstmal klären, was passiert da denn eigentlich? Meine eigene Erfahrung mit diesem Text ist, dass ich gerade von meiner Kindheit her ganz bestimmte Bilder davon habe, von diesem Text. Ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen und in der Sonntagsschule habe ich diese Geschichte schon kennengelernt. Und das ist so eines dieser Bilder aus dem Mittelalter, was mein Verständnis von diesem Text geprägt hat. Mein Verständnis war immer, die Menschen nach der Sintflut wollen zusammenbleiben. Sind ja noch nicht ganz so viele, deshalb brauchen die auch noch nicht ganz so viel Platz. Und um sich das Zusammenbleiben zu erleichtern, wollen die einen Turm bauen. Und den wollen sie auch bauen, um ihrer Überheblichkeit Ausdruck zu verleihen. Sie wollen sein wie Gott, sie wollen bis in den Himmel bauen. Man sieht es ganz oben, so die Spitze verschwindet oben in den Wolken drin. Weil das aber schon die Schuld von Adam war, sein zu wollen wie Gott, diese Überheblichkeit, kommt Gott und bestraft die Menschen für diese Überheblichkeit. Das ist mein Bild von der Kindheit, von diesem Text. Ich habe zu Hause meine Frau gefragt, habe diesen Text vorgelesen und habe gesagt, was stellst du dir darunter vor? Und sie hat mir genau das Gleiche erzählt. Ich habe einen guten Freund gefragt, der hat genau das Gleiche erzählt. Und ich wette, auch hier sitzen Leute, die haben genau dieses Verständnis von diesem Text. Aber stimmt unser Verständnis? Nur weil wir das schon immer dachten, heißt das ja nicht, dass das richtig ist. Die erste Anfrage, die ich habe, ist der Grund, warum Gott herunterkommt. In meinem Bild ist es die Überheblichkeit der Menschen, die sein wollen wie Gott, weil sie bis in den Himmel bauen wollen. Aber das steht da nie. Nirgendwo in diesem Text steht, die Menschen waren so überheblich, dass sie bis in den Himmel bauen wollen. Da steht, wir wollen einen Turm bauen, damit sie uns nicht verstreuen. Das Einzige, was da stünde in Richtung Überheblichkeit, ist das Stichwort Himmel. Aber eigentlich heißt das hier nur ein Turm, der bis in den Himmel baut, der soll ganz schön hoch werden. Und das Zweite, die zweite Anfrage: welchen Sinn um Himmels Willen macht dieser Turm? Nach der Sintflut. Das ganze Zusammenleben, das ganze Wirtschaftsgefüge der Menschheit lag brach. Welchen Sinn macht es da zu sagen, ich lasse uns mal ein Hochhaus bauen? Klar, das ist auch das Erste, was ich bauen würde, wenn ich eine neue Stadt aufbaue, ein Hochhaus, oder? Es gibt irgendwie überhaupt keinen Sinn. Also was passiert da eigentlich? Der Turm, fangen wir mit dem Turm mal an. Der Turm ist eigentlich ein Götzentempel. Also das müssen wir uns ungefähr so vorstellen. Das ist eine alte Maya-Pyramide. Ist also nicht aus der Gegend dort, sondern aus Südamerika. Aber so ähnlich wurden damals weltweit Götzentempel gebaut. Solche Stufentempel. Es gibt Ausgrabungen die Stadt Babylon, also im Irak herum. Die legen nahe, dass dieser Turm zu Babel ungefähr so ausgesehen haben dürfte. Also hier haben wir den Turm von Babel. Nach archäologischen Funden rekonstruiert. Die Grundmauern kann man heute noch sehen. Das wäre also der Turm. Sieht für mich jetzt nicht aus, als ob der wirklich bis in den Himmel reicht. Aber für damalige Verhältnisse schon ziemlich groß. Diese Türme hatten immer die gleiche Bewandtnis. Das gab es mehrere von. Es waren Götzentempel. Oben auf der Spitze des Turmes war eine Opferstelle. Dort wurde irgendein Götze angebetet. Das heißt, das, was die Menschen vorhaben, ist, die wollen einen Götzentempel bauen. Und nicht irgendeinen, den größten, den die Menschheit bis dahin gesehen hat. Der bis in den Himmel reicht. Hier nochmal ein anderes Bild von diesem Tempel aus einer anderen Sichtweise, eine Zeichnung. Der bis in den Himmel reicht. Wenn man unten vor dieser langen Treppe da steht, sieht das so aus. Der reicht bis in den Himmel, aus Sicht der Menschen. Ein Riesending. Babel, das ist eine Ebene, eine Flachebene. Und wenn man dort in dieser Ebene steht, hat ein Turm dieser Größe wirklich den optischen Effekt, als ob er bis in den Himmel ragt. Weil er alles überragt, was es dort gibt, in diesem flachen Land. Einen hohen, hohen Götzentempel. Das Ziel dahinter ist eigentlich ganz einfach. Es geht um Geld. Geht ja bei uns Menschen eigentlich fast immer um Geld, oder? Es geht um Geld. Es gab damals viele solcher Götzentempel, viele solcher kleinen Pyramidentempel, Stufentempel. Und wie Menschen nun mal so ticken, wohin pilgert man, wenn man anbeten will, wenn man einem Gott, einem Götzen begegnen will? Natürlich zum größten Tempel. Denn anscheinend ist das ja der mächtigste Gott, der im größten Tempel. Also heißt es, wir wollen, dass die Leute zu uns kommen. Religiöse Dienste wurden damals bezahlt. Das heißt, man konnte nicht einfach hingehen und konnte sagen, ich bete mal für mich, sondern man ging hin zu einem solchen Tempel, ging zu einem jeweiligen Priester und sagte, ich habe ein Anliegen, bitte bring ein Opfer da. Und er sagte dann in seiner Liste, okay, pass mal auf, das Opfer kostet, einmal zahlen bitte. Und nach der Zahlung wurde das Opfer dargebracht. Es geht ums Geschäft. Und wenn die Menschen schon anreisen zu einem Tempel, dann kaufen die nicht nur ein Opfertier, dann bezahlen die nicht nur die Priesterschaft vor Ort, dann nimmt man ein Andenken mit nach Hause, dann braucht man eine Übernachtungsgelegenheit, dann braucht man Essen und. Dann geht man gleich noch zum Shoppen, weil da ja was los ist. Es geht um Geld. So wie wir Menschen ticken, wir kaufen doch da, wo es am bombastischsten ist oder wo es am größten ist. Größe zieht uns an. Auch wenn es ums Einkaufen und auch wenn es ums Religiöse geht. Größe zieht uns an. Im Text wird das Ziel formuliert, warum die diesen Tempel bauen. Damit wir uns einen Namen machen. Damit wir berühmt werden. Damit wir bekannt werden. Damit die Leute in 300 Kilometer Entfernung noch wissen, hier kann man super shoppen und für sich beten lassen. Und dann zu uns kommen. Damit die Leute zu uns kommen und ihr Geld bei uns lassen. Wirtschaftsaufschwung. Letztlich geht es ums Geld. Größer, schneller, weiter, höher, damit man mehr, mehr und mehr verdient. Und wenn man sich unsere Zeit so anschaut, dann bekomme ich so den Verdacht, wir haben uns in den letzten 5000 Jahren als Menschheit nicht unbedingt weiterentwickelt, von unseren Grundgedanken her. Wir ticken heute noch ganz, ganz genauso. Immer größere Einkaufszentren werden gebaut, damit die Leute es noch attraktiver finden. Als ich in Hamburg gewohnt habe, war in 5 Minuten Fußentfernung das damals größte Einkaufszentrum Europas. Als ich das letzte Mal da war, hatten die ihre Einkaufsfläche verdreifacht und rangieren trotzdem nur noch ferner liefen von der Größe. Und das war jetzt schon so groß, dass ich dachte, hier bräuchte ich Jahre, um mich zurechtzufinden und jeden Laden zu kennen. Da wohnt man am Ortsrand von Hamburg und muss überhaupt nicht mehr in die Stadt, man hat alles in einem Gebäude. Wahnsinn. Und die Massen pilgern dorthin. Es geht mir schon jedes Mal so, selbst in der City-Galerie in Siegen, die ja nun wirklich nicht groß ist, oder im Forum in Wetzlar, dass ich denke, das, was wir hier erbaut haben als Bevölkerung, sind Konsumtempel. Ohne Witz, dieser Begriff fällt mir jedes Mal ein, wenn ich da reingehe. Konsumtempel. So anders sind wir gar nicht. Und wir bauen auch immer neue, immer größere, immer schönere Hochhäuser, die bis in den Himmel reichen, damit wir uns einen Namen machen. Jetzt willst du nicht mehr. Da. Das ist momentan das höchste Gebäude der Welt. Burj Dubai. 828 Meter hoch. Ist das nicht Wahnsinn? Und es gibt jetzt schon Pläne, das zu überbieten. Ach, übrigens, das zahlen wir, wenn wir Auto fahren, gell? Nur mal so am Rande. 828 Meter, also das reicht wirklich bis in den Himmel. Ich habe ein ganz tolles Bild gefunden vom Burj Dubai und zwar von oben fotografiert. Also die anderen Hochhäuser da außen sind schon höher als das in Frankfurt oder die Palme in Frankfurt. Also das wäre dann von oben bei Nebel. Das reicht bis in den Himmel. Als ich diese Bilder das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, wow, da will ich hin. Und als ich am Text saß, fiel mir das wieder ein und habe gedacht, um Himmels Willen, ich tick ganz genauso. Größe zieht an, oder? Das fasziniert uns. Ich habe mal einen ganzen Abend lang 2 Stunden vorm Fernseher gesessen, um eine Dokumentation über das Gebäude zu gucken. Am nächsten Tag habe ich gedacht, wie bescheuert bist du eigentlich? Das ist doch auch nur ein Haus. Nein, Größe zieht uns an. Das finden wir faszinierend. Geht ja auch hier in der Gegend, oder? Ich verfolge Jahr für Jahr so ein bisschen diesen leicht schon fast schon humoristischen Kleinkrieg hier in der Gegend, oder? Wer hat den höchsten Weihnachtsbaum? Ihr wisst genau, wovon ich rede als Dillenburger, gell? Ja, wer hat den höchsten Weihnachtsbaum? Ich finde immer am cleversten gelöst haben, dass die Heilgeräte gesagt haben, wir machen nicht mehr mit. Wir bauen einfach den größten Adventskranz. Toll, oder? Was hat denn Dillenburg gerade aktuelles? Heike hat eine Eislaufbahn jetzt auch noch, seit ein paar Jahren. Was hat denn Dillenburg aktuell? Ich konnte letztens die Tagespresse nicht ganz mitverfolgen. Ich höre jetzt nur Getuschel, aber anscheinend gibt es was. Ist doch so. Immer größer, schneller, weiter, mit dem Ziel, damit die Menschen wieder bei uns einkaufen. Ja, das ist genau wie damals. In diesen ersten Versen werden wir beschrieben. Diese ersten Verse dieses 5000 Jahre alten Textes beschreiben uns. In unserer Zeit, Advent 2012. Wir sind kein Deut anders. Auch wir gehen am liebsten da einkaufen, wo es richtig groß ist. Die Einkaufszentren leben davon. Meine Tochter redet ständig davon, dass wir mal wieder nach Oberhausen ins Zentrum fahren. Ich sage immer, super, liegt gerade nebenan. Ja, aber so ticken wir doch, oder? Und die Menschen damals gingen mal nicht anders. Man ging dort einkaufen und in den Tempel, wo es möglichst groß und möglichst bombastisch war. Die Geschäftemacherei steht oben. Hauptsache der Rubel rollt, Hauptsache der Euro bleibt stabil, Hauptsache Wirtschaftswachstum. Denn Stillstand ist Rückschritt. Hauptsache der Euro bleibt stabil. Die größte Angst der Deutschen in 2012 ist jetzt kein Witz. Die größte Angst der Deutschen in 2012 ist nicht Krieg, Krankheit, Umweltkatastrophen, ist ob der Euro stabil bleibt. Unsere größte Angst gilt unserem Geld. Ich sehe keinen Unterschied zu vor 5000 Jahren. Ihr? Wir machen da alle mit. Je größer der Verdienst, je größer das Geschäft, je größer der Gewinn, desto besser. Und dazu müssen wir auch möglichst groß und bombastisch sein. Als die Menschen dann diesen Götzentempel bauen, der bis in den Himmel reicht, da sagt Gott, Achtung, Ironie im Text, ich muss mal runtergehen. Die wollen bis in den Himmel und Gott sagt, ich muss erstmal runtersteigen. Ich kann von hier auf die Entfernung nicht erkennen, was die machen. So dicht sind die dem Himmel schon gekommen. Und er steigt herunter, um sich das anzusehen. Und er bemerkt, wie weit die Menschen gekommen sind. Und Gott zieht ein faszinierendes Fazit an dieser Stelle. Er fragt sich selbst, wohin wird das noch führen? Sie sind ein einziges Volk und sprechen alle dieselbe Sprache. Wenn sie diesen Bau vollenden, wird ihnen nichts mehr unmöglich sein. Sie werden alles ausführen, was ihnen in den Sinn kommt. Gott erklärt, wie menschlicher Erfolg funktioniert. Gott sagt, wenn die das schaffen, klappt alles. Gott stellt eine Formel für Erfolg auf in diesem Text. Er sagt, wenn sie ein Volk sind, also eine gelingende Gemeinschaft haben, eine gute Gemeinschaft haben, und alle dieselbe Sprache sprechen, das ist das Unterste, die gelingende Kommunikation, wenn die dann noch ein Ziel haben, diesen Bau vollenden, wird ihnen nichts mehr unmöglich sein. Gott sagt, wie Erfolg funktioniert. Und die Formel gilt heute auch noch. Wir können wirtschaftlich erfolgreich sein, wenn wir die, oder auf anderen Ebenen, wenn wir die drei Dinge berücksichtigen. Gute Gemeinschaft, gemeinsames Ziel, gelingende Kommunikation. Das, was Gott macht, er kommt herunter und zerstört das anfälligste Glied in dieser Gleichung. Die Kommunikation. Gott zerstört die Kommunikation. Die Folge des Gigantismus ist die Zerstörung der zwischenmenschlichen Kommunikation. Menschen verstehen sich nicht mehr. Darum zerstreuen sie sich. Sie zerstreuen sich, weil sie sich nicht mehr verstehen und sicher auch, weil sie pleite sind. Das Ding hat richtig Geld gekostet. Und das Gegenteil von dem, was sie erreichen wollten, geschieht. Jetzt können die noch nicht mal miteinander reden. Wie willst du da Geschäfte machen? Es gab auch noch keine Dolmetscher. So weit waren die noch nicht in den ersten Zeiten. Man verstand einander nicht mehr, konnte folglich auch keine Geschäfte mehr miteinander machen, also keine Einnahmen, also war man pleite. Auch hier erkenne ich Parallelen zu heute, nicht unbedingt in Pleite gehen, aber dort, wo der Gigantismus am Werk ist, geht die Kommunikation zwischen Menschen kaputt. Da, wo einer plötzlich sich meint, über den anderen erheben zu müssen, schwindet die direkte Kommunikation und die indirekte Kommunikation beginnt nämlich übereinander. Nochmal, da wo einer meint, sich über den anderen erheben zu müssen, schwindet die direkte Kommunikation und die indirekte, das Reden übereinander, setzt ein. Und jetzt sage ich nur als Stichworte, und das kennt ihr, Dillenburg-Haiger Einkaufszentrum. Da geschieht genau das. Da geschieht ganz genau das. Indirekte Kommunikation. Man spricht nicht mehr miteinander, man spricht mit dritten Stellen übereinander und führt Klage gegeneinander bei diesem kleinen Krieg. Und Kommunikation findet, wenn überhaupt, nur noch über die Presse statt. Ist ja nicht so, als ob die Presse das ärgern würde. Davon leben die ja auch. Ist ja okay. Und wir alle bekommen es mit und wir alle diskutieren mit. War ja Ähnliches zu beobachten bei den ersten Plänen zum Outlet-Store in Montabaur. Die Klagen von Limburg und. Selbst Herborn hat sich beteiligt. Als diese Pläne auf den Tisch kommen, in Montabaur ein riesiges Outlet-Center zu bauen. Weil alle gesagt haben, das zieht Kaufkraft von hier ab. Wo Gigantismus am Werk ist, wird die zwischenmenschliche Kommunikation zerstört. Überall dort, wo einer größer baut als der andere und infolgedessen mehr Geschäfte macht, geht die Kommunikation kaputt. Wo einer mehr verdient, verdient ein anderer automatisch weniger. Und das mag der nicht. Das gefällt dem nicht. Das nimmt er nicht so gerne her, sondern leistet Gegenwehr. Und das gilt ja auch im Advent, oder? Stress, Hektik, immer mehr an Advent und Weihnachten und an Konsum. Und je mehr wir da haben, je weniger Kommunikation haben wir miteinander. Mir fällt seit Jahren auf, dass an Jugendkreisterminen eine Zeit im Jahr für mich die ruhigste ist, die Adventszeit. Da hat keiner Zeit, den Kreisjugendpastor zu einer Bibelarbeit einzuladen. Dieses Jahr genieße ich das wie noch nie, weil ich mehr als genug zu tun habe drüben. Aber trotzdem, das war auch die letzten Jahre so. Es war immer toll, konnte man einige Dinge aufarbeiten, die im Jahr des Jahres liegen geblieben waren. Aber warum sind gerade an Weihnachten die Selbstmordraten so hoch? Weil Menschen über diesen ganzen Gigantismus, über dem immer mehr, auch immer mehr vereinsamen, die Kommunikation immer mehr zerstört wird und sie es nicht mehr aushalten. Nun ist der Gigantismus aber ja nicht die eigentliche Ursache im Text. Gott sagt ja nicht, ich muss das aufhalten, weil die so groß bauen. Sondern die Ursache liegt noch eine ganze Ebene tiefer. Auf einer Ebene, die nur angedeutet wird. Es gibt unterschiedliche Kommunikationsebenen. Von einer ist im Text die Rede, von der zwischenmenschlichen, die erst funktioniert, eine Sprache, und am Ende nicht mehr funktioniert. Aber es gibt noch eine zweite Kommunikationsebene und die fehlt komplett. Nämlich die Kommunikation zwischen Gott und Mensch. Die fehlt, weil es die hier nicht mehr gibt. Bei Noah gab es die noch, hier auf einmal fehlt die. Davon ist keine Rede mehr. Die Menschen fragen nicht mehr danach, Gott, wir würden gerne ein bisschen Himmel bauen, einen ziemlich hohen Turm, Geschäfte machen, ist das auch in deinem Sinne? Und weil es nicht in Gottes Sinn ist, kommt er runter und zerstört die Kommunikation. Also nochmal zur Erfolgsformel. Die müsste eigentlich so aussehen. Gute Gemeinschaft und ein gemeinsames Ziel nach Gottes Willen und eine gelingende Kommunikation sind Erfolg. Das, was hier fehlt, ist die Frage nach Gottes Willen. Deshalb geht's schief, weil das Ziel nicht mit dem Willen Gottes übereinstimmt, weil Gott nicht dahinter steht. Was aber, wenn das Ziel mit dem Willen Gottes übereinstimmt und Gott nichts dagegen unternimmt, es nicht zerstört, sondern im Gegenteil sogar noch segnet, dann steht der Erfolg am Ende. Hätten die Menschen damals also nach dem Willen Gottes gefragt und dazu auch die Kommunikation mit Gott gesucht, wäre ihr Vorhaben gelungen. Aber die machen genau das Gegenteil. Statt nach Gott zu fragen, bauen die einen Götzentempel. Das ist ja ungefähr das Letzte, was Gott will, oder? Auch das zieht sich durch die ganze Menschheitsgeschichte. Und das fängt ganz vorne an. Gott will die Kommunikation mit uns Menschen und wir Menschen lehnen sie ab. Da geht Gott im Garten Eden spazieren, um mit Adam zu reden. Und Adam sagt, oh, du kommst gerade ungünstig. Ich habe so schwer zu verdauen an dem Apfel und außerdem bin ich nackt. Ich war gerade baden. Komm später nochmal wieder. Gott sucht die Kommunikation. Der Mensch sagt, oh nö, das geht gerade nicht so gut. Bei Noah, da heißt es, dass die Menschen überhaupt nicht mehr nach Gott fragten, außer Noah. Man suchte die Kommunikation mit Gott nicht mehr. Bei Mose, Gott sucht die Kommunikation mit seinem Volk, sagt, Mose, komm mal gerade zu mir, ich möchte dir ein paar Dinge erklären, die du weitergeben sollst in meinem Namen. Und während die beiden miteinander nett plauschen, baut das Volk sich ein goldenes Kalb. Und zerstört die Kommunikation mit Gott. Baal dann hinterher. Statt nach Gott zu fragen, macht man sich an Götzentempeln der Nachbarvölker fest, die übrigens auch solche Stufenpyramiden bauten, die Baalstempel damals. Und so weiter und so weiter und so weiter. Die Bibel ist voller Beispiele, eigentlich eine endlose Geschichte, wie Gott die Kommunikation mit uns Menschen sucht und wir Menschen es ablehnen. Und es sind immer wir Menschen, die diese Kommunikation mit Gott ablehnen, die sagen, oh ne Gott, das ist gerade ungünstig, ich möchte jetzt nicht nach dir fragen. Das passt mir gerade nicht so in Kram. Und jetzt sind wir im Advent, oder? Advent heißt, Gott wird Mensch. Jesus kommt. Und er kommt aus einem einzigen Grund. Um die Kommunikation wieder aufzubauen. Zwischen uns und ihm. Diese Kommunikation aufzubauen, die wir abgebrochen haben. Und auch das hat eine gewisse Ironie. Er hat die Kommunikation nicht unterbrochen. Aber er baut sie wieder auf. Gott tut alles dafür, dass die Kommunikation wieder gelingen kann, dass wir wieder nach ihm fragen können, dass wir wieder Kontakt mit ihm aufnehmen können. Da heißt es im 1. Timotheusbrief, nur einer ist Gott und nur einer ist auch der Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch Jesus Christus. Das heißt, durch Jesus, der kommt, können wir Gemeinschaft mit Gott haben, können wir Kontakt zu Gott haben. Anderes haben wir dann nicht mehr nötig. Als Kontaktaufnahme. Oder im Hebräerbrief, Hebräer 4. Wir haben doch einen überragenden obersten Priester, der alle Himmel durchschritten hat und sich schon bei Gott im himmlischen Heiligtum befindet. Jesus, den Sohn Gottes. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir, wenn wir Hilfe brauchen, stets Liebe und Erbarmen finden. Es geht um die Kommunikation. Advent heißt, Gott sucht uns nicht nur, Gott findet uns auch. Gott findet uns. Da, wo wir sind, mitten in unserem Konsum, mitten in unserem Gigantismus, mitten in unserem Denken, das sich nicht mehr um ihn dreht, findet Gott uns. Und er lässt sich finden in der Person Jesu Christi. Hier besteht wieder direkte Kommunikation. Hier können wir direkt anfragen, was Gottes Wille ist. Im Advent geht es um eine dreifache Ankunft Jesu. Er kommt auf die Welt, er kommt zu uns, zu mir persönlich, zu dir persönlich und er kommt wieder. Und in allen drei Adventen steckt der Versuch Gottes, die Kommunikation zu uns wieder aufzubauen. Advent heißt, wir Menschen haben die Kommunikation in den Kontakt abgebrochen, aber Gott setzt alles daran, das wieder aufzubauen. Und das macht er nicht wie bei Facebook mit einer einfachen Freundschaftsanfrage, sondern höchstpersönlich. Klopft er an die Tür. Sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an, sagt er einmal. Und er lässt sich das was kosten. Er lässt sich das richtig was kosten. Nicht nur eine billige Freundschaftsanfrage, ein kleiner Mausklick, sondern sein Sohn persönlich erscheint und stirbt. So viel ist Gott die Kommunikation mit uns wert. Dass wir wieder mit ihm reden können. Dass wir wieder Abba, Vater sagen können. Michaela hat diesen Text vorhin gelesen aus dem Galaterbrief. Die höchste Stufe der Kommunikation mit Gott. Wir dürfen Abba, Papa sagen. Eine engere Kommunikation als zwischen Eltern und Kindern gibt es nicht. So stellt Gott sich das vor. Also das, was dieser Text mit Advent zu tun hat, ist eigentlich genau das Gegenteil. Genau so, wie es da läuft, stellt Gott sich nicht vor. Darum schreitet er ein. Das, was Gott sich vorstellt, weshalb wir Advent überhaupt feiern, weshalb Jesus überhaupt auf die Welt kam, ist, damit die Kommunikation wieder gelingen kann und wir Papa sagen können. Aber lieber Vater. Ganz eng verbunden sein mit ihm. Es gibt, hier mir ging es so eine Redeweise, ich weiß jetzt nicht, ob die angemessen ist hierbei, aber das sagt doch bei uns hier, die sind ein Kopf und Arsch. Kennt ihr das? Heißt, die sind so dicke miteinander. So eng will Gott mit uns verbunden sein, dass dann nichts mehr dazwischen passt. Dass das nicht mehr getrennt werden kann. Und dafür tut er alles, dass das nicht mehr zu trennen ist. Darum feiern wir Advent. Weil Gott Kontakt zu uns will.